بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدي بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم اجعلنا من المتدبرين لكتابك، المتبعين لسنة نبيك، وأمتنا على ذلك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بثلاثة الأصول للإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا ومع اللقاء 45، وفي بدايته أحييكم بتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen an diesem Tag, heute Sonntag, und wir beginnen direkt inshallah. Es geht um eine gewaltige Lehre, und zwar um die drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und heute ist der 45. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und ich begrüße euch mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ihbati fillah, ma zilna bayna yaday al-asl al-thani min hadhihi al-usul al-thalatha wa al-ta'rif بدين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن للدين مراتبا ثلاثة: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. تكلمنا عن الإسلام وأركانه، ثم تكلمنا عن الإيمان وأركانه، ثم ما زلنا نقف بين يدي المرتبة الثالثة، مرتبة الإحسان. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل الشروع في المقصود أن نستمع لمن يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فيا ترى من؟
Meine lieben Geschwister, die erste Grundlage wurde bereits abgeschlossen. Wir sind jetzt bei der zweiten Grundlage, und zwar bei dem Wissen von der Religion des Islams anhand von Beweisen. Ja, also bei dem Wissen von der Religion des Islams anhand von Beweisen. Und dieses Wissen hat dreierlei Rangstufen. Die erste Rangstufe ist der Islam, der zweite ist der Glauben, der Iman, und die dritte Rangstufe ist Al-Ihsan, also die Kenntnis von Allahs Aufsicht und Anwesenheit, beziehungsweise das Gute zu tun, also Al-Ihsan. Und wir sind bei der dritten Rangstufe angelangt, und zwar bei dem Ihsan immer noch. Und bevor wir nun weitermachen, machen wir es so wie immer: Wir hören uns die Aussage die letztes Mal behandelt worden ist, sowohl auf Arabisch als auch auf Deutsch an. Wer möchte inshallah loslegen?
Nein. باللغة العربية الشيخ علاء الدوت نعم
الأحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك
فإنه يراك
والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورة النحل الآية 128 وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وتوكل
على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سورة الشعراء الآية 217 إلى 220 وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه سورة يونس الآية 61
أحسنت بارك الله فيك. طيب باللغة الألمانية Deutsch Sprache Deutsch Sprache Lies قول بالألمانية
Also es geht um die dritte Rangstufe الإحسان. Und zwar ist das die Kenntnis von Allahs Aufsicht und Anwesenheit, beziehungsweise das Gute zu tun. Und die Säulen des Ihsans und der Beweis, beziehungsweise dieser Säule, ist die Aussage des Erhabenen, gewiss Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Das ist in Surat Nahl, Vers 128. Dann gibt es eine weitere Aussage, und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Das ist Sura 26 von Vers 217 bis 220. Und dann die letzte Aussage, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nicht verlierst du davon am Koran und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind. Das ist in Sura Yunus Vers 61.
Perfekt. Sehr gut. إذا تعالوا بنا إخوة الإيمان والسلام نواصل ما بدأنا فما زلنا بعد أن تعرفنا على الإحسان ومنزلته ما زلنا نتكلم عن مسألة مهمة وهي تفاضل الأعمال بالإحسان وكيف أن الأعمال إذا اقترنت بالإحسان تفاضلت تكلمنا في الدرس الماضي عن الإحسان والنفقة في سبيل الله تعالى في هذا اللقاء هنتكلم عن الإحسان والعفو والصفح الإحسان والعفو والصفح عندما نقرأ القرآن الكريم نجد على مائدة سورة المائدة الآية رقم 13 يقول الله تعالى عن بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وهذا هو الشاهد فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين في هذه الآية الكريمة ربنا جل جلاله يبين بعض صفات بني إسرائيل من نقدهم للمواثيق وهذه عادة القوم نقضوا عهودهم مع ربهم ونقضوا عهودهم مع أنبيائهم إلا قليل منهم. وبسبب هذه الصفة القبيحة الله تعالى رتب عليها عقوبة شديدة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فهنا يجب التنبيه على ضرورة الوفاء بالعهود، لأن نقض العهود يؤدي إلى العقوبات المتلاحقة ومنها اللعنة، عياذا بك اللهم. فالإسلام لا يجامل أبدا، هذا الدين العظيم لا يجامل في هذا المقام. هناك عهود بيننا وبين ربنا، عهد بتوحيده وعبادته، عهد بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. علينا أن نحافظ على عهدنا مع ربنا جل جلاله، لأن من نقض عهده مع الله لعنه الله سبحانه جل في علاه. وعقوبة أخرى شديدة، قساوة القلب، عياذا بك اللهم من قساوة القلوب. وأذكر أني قلت لكم من قبل أن الله جل جلاله خلق الإنسان من مادة وروح، من طين وروح، ومن البشر من يغلب طينه ماءه، عفوا من مادة طين يعني ماء وتراب، وطبعا الروح النفخة الإلهية سر أسرار الله. فإحنا مع المادة الآن، يبقى أنت مكون من طين والماء والتراب. فمن الناس من يغلب طينه ماءه فيصير حجرا عياذا بك اللهم، ومن الناس من يغلب ماءه طينه فيصير نهرا متدفقا رقراقا عذبا ينفع ويفيد. هذا عندما يستجيب لأمر الله تعالى فيترقى مع الروح النقية الزكية. هذا السر الإلهي الذي قال عنه ربنا جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت بوفائك بالعهد يلين قلبك وينشرح صدرك وتتحقق لك الحياة الطيبة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر لدقة اللفظ: ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا يا رسول الله؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن عجيب أمره، في كل أحواله سعيد. إذا ابتلي وضيق عليه علم أن هذا ابتلاء ولا سبيل إلا الصبر، فيصبر ويرضى عن ربه جل جلاله، لأنه يعلم أن الأمر بيده سبحانه جل في علاه، وأن ما كان ليصيبك لم يكن ليخطئك. احفظ ذا كويس، اللي ربنا مقدره عليك هيكون، مش ممكن يفوتك، ماليش غير الصبر. فعند الضيق تجد سبحان الله أهل الإيمان في صبر عجيب ورضا بقضاء الله وقدره. فهنا السعادة تكمن الرضا. طيب ربنا من عليك بنعمة، وما أكثر نعم الله عليك، ولكنها الغفلة. فالمؤمن ماذا يصنع؟ يشكر النعمة بأن يستخدمها في طاعة. هكذا المؤمن فيشعر بالسعادة. ولذلك جرب تعطي فقيرا محتاجا وانظر إلى ما يدخل إلى صدرك من سعادة عندما ترفع حرجا عن الفقير، وتشعر أنك كنت سببا في إعانته. عندما تطعم جائعا عندما تكسو عاريا، وهذا من شكر النعم. أنت الحمد لله في ساعة، طيب انظر حولك كده والتمس أسرة فقيرة وكن سببا في رفع الحرج عنها، وانظر ما تجنيه أنت من سعادة. ولذلك يجب على المتصدق أن يشكر من قبل منه الصدق، لأنه كان سببا في سعادته. مرة ثانية، يجب على المتصدق أن يشكر من تصدق عليه لقبوله الصدقة، لأن بقبول الفقير الصدقة منك أدخل عليك البشرى والسعادة والسرور، ورفع قدرك عند ربك ورفع درجتك. يبقى أنت اللي تشكره، مش تمن عليه، مش تأذيه. بأهل الإيمان يعرف هذه الحقيقة، واضح؟ فالسعادة الحقيقية في ظل الإيمان. إذن أنت إن وفيت بالعهد مع ربك كانت النتيجة الرضا من الله عليك. الرضا يتبعه لين في القلب وانشراح في الصدر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت كنت لينا مطوعا مع منهج ربك، كنت لينا مطوعا مع أمره ونهيه، فالجزاء من جنس العمل، فيلين لك قلبك ويشرح لك صدرك فتشعر بالسعادة الحقيقية. كما قال الصحابة: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف رغم شدة حالهم وفقرهم وعدد، ولكنها سعادة الإيمان، سعادة الرضا بالله وعن الله جل جلاله. آه لو حصل الإنسان الرضا. ارضى بما قسمه الله لك تكن أعبد الناس. الرضا. إذن عليك أن توفي بعهدك مع ربك. لسه أخ الله يبارك فيه بعث رسالة، بيتساءل بعض التساؤلات. من بين التساؤلات قال: لو دعاك مديرك في العمل لمقابلته صباحا لأمر مهم يتعلق بالعمل، لازم تحضر الساعة 7 صباحا، هل تتأخر؟ الإجابة لا، لابد أن أذهب في الموعد وأن أتهيأ، ألبس هندام كويس، ده المدير صاحب الشركة، ده إيه؟ مدير العمل صاحب الشركة، البص الكبير ده الشيف، مش اللي هو الشيف القريب منك، لا، صاحب الشركة نفسه. أنا عايز أقابل فلان الساعة 7 صباحا لأمر مهم يتعلق بالعمل، هل يتأخر؟ هو ده السؤال. ولا بيستعد لهذا اللقاء؟ بيستعد ويتهيأ. طيب يا أخي، ملك الملوك يناديك في كل يوم وليلة 5 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة بعد أن تتشهد الشهادتين. والأعجب من ذلك أنه جعل لك أعذارا يرفع بها عنك الحرج. يمكن صاحب الشركة في الدنيا لو تأخرت عن موعده يرفدك، صحيح؟ ولكن مش منضبط، ويعطيك ظهره. لله المثل الأعلى، بيكون عندك عذر بيعمل لك ايه؟ بيعفو عنك ويصفح ولا يؤاخذك. طب حتى بدون عذر، أنا استغفرت وندمت قبلك، الله أكبر. إذا المخلوق لم يعاملك كذلك، انت أخرت على موعده يغضب، ويقاطعك وربما ألحق بك الضرر في عملك أو في دراستك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. اتعلم بقى تطبق أسماء ربك الحسنى: إنه العفو فاعف واصفح، إنه الغفور فاغفر كي يغفر لك. فالله ينادينا في كل يوم منا 5 مرات، فلا بد أن نوفي، ولا بد ألا ننقض عهده جل في علاه. طيب، السؤال الثاني: لو أخبرت أنك مراقب من رجال الأمن في أي دولة ما، تلفونك مراقب، تحركاتك مراقبة، بيتك مراقب، كيف تصنع؟ تحط نفسك في الموقف، بتعمل إيه؟ أول حاجة بتحتاط جدا عند الكلام في الهاتف، صحيح؟ وتنتقي الكلمة، اثنين ما بتمشيش مع أي حد، تبدأ تنتقي من تمشي معهم. في بيتك بتكون حريص جدا مش أي حد يدخله، ليه؟ ممكن واحد مشبوه يدخل فيكون ضرر، صحيح ولا غلط؟ طيب، طيب يا أخي الله يرضى عليك، الله يسمعك، الله يراك، الله عليم بحالك، لماذا لا تنطقي كلماتك؟ ولماذا لا تهتم بأعمالك؟ ولماذا لا تنتقي من تصاحب وتمشي معه؟ الله رقيب عليك، وعندك الملائكة الحفظ الكرام الكتب يركبون أعمالك وأقوالك. شفت الفجوة الكبيرة كيف بنخاف من المخلوق وقل أن نخشى الخالق؟ قضية خطيرة جدا. علشان كده المؤمن حقا تتبدل عنده المفاهيم، لا يخشى إلا من من الله. الخلق بيراقبوك ما يراقبون، ما يراقب هيعمل لك المخلوق؟ لا يملك لا لنفسه شيئا، فضلا عن أن يملك أن يضرك أو ينفعك. يا غلام إني أعلمك كلمات، هذه الإيمان هو، هذه العقيدة. عشان كده أقول لك: مساكين أهل الدنيا ظنوا أن المخلوق ينفع ويضر، فمن أجل ذلك تركوا دينهم وأقبلوا على دنياهم، يمدح الظلمة ويمشي في ركابهم ويفسد من أجلهم ويضيع دينه، لأنه من أهل الدنيا. المخلوق عنده معظم، لكن الخالق غير معظم سبحانه جل في علاه. فيقوم سيدنا النبي يرسخ هذا الاعتقاد في نفوس المؤمنين في شخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إن سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص، فالمؤمن تتبدل عند المفاهيم. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تضييق عجيب على شيخ الإسلام في مراحل عمره كله. فكان يقول: ماذا يصنع بي أعدائي؟ هيعملوا في إيه؟ إن سجني خلوة، يعني إن سجنوني خلوت بربي، خلاص ما بقاش عندي حاجة، لا مواعيد ولا حد يزورني ولا زور حد، ولا عندي شغل ولا غيره، طب اشتغل بايه بقى؟ بقيام الليل، بتحصيل علم، بتدريس دراسة القرآن، خلاص خلوك برب عز وجل، يعني فرغوك لله. ماذا يصنع بأعدائي؟ إن سجني خلوة، وإن نفسي سياحة، هيطلعوني من بلدي أروح بلد أخرى، هتبقى سياحة وتنقل في أرض الله الواسعة، أعبد الله في مكان آخر. وذلك كان بعض الصالحين يلتمس أماكن لا يعبد الله فيها بصلاة أو كذا ويرجع فيها ركعتين، يكون مثلا في السفر يروح نازل كده في مكان في الطريق ويجي في مكان قل أن ينزل فيه نازل ويروح ركع ركعتين، يقول حتى يشهد لي هذا المكان أني صليتها هنا. هيصنع بك إيه تاني الأعداء؟ طب الثالث، قال وموتي في سبيل الله شهادة، هيقتلوني؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، المخلوق لا يملك شيئا أبدا، مش هتموت إلا في الوقت الذي قدره من الله وبالكيفية التي أراد، احفظ ذا كويس، وبالكيفية التي أراد جل في علاه. فشوف الإيمان بيعمل بقى، الإيمان يضبط المفاهيم. فالمخلوق لا يملك لأمر نفسه شيئا أبدا، يقعد يتوعد وكذا وكذا، طب روح نام ما يقومش. أحد أمراء المؤمنين الذي توعد الإمام أحمد كلأنه المأمون في قضية خلق القرآن قال ابعته لي، وكان عازم على قتله إن لم يجيب، لم يصاحب أحمد في هذا السبب إلا طالب علم اسمه محمد ابن نوح، ومات في الطريق بشدة المرض رضي الله عنه، رغم أن يحيى ابن معين طوعه في هذا الأمر. طيب، وده إمام النقد. فماذا يصنع أحمد؟ واخدينه في قيوده عشان يودوه على المأمون الخليفة، وإن لم يجبه قتله، دعا دعوة، اللهم لا تجعلني أراه ولا أدخل عليه. في وسط الطريق أخبر أن المأمون قد مات وتولى بعده غيره، اتوعد براحتك، هتنام ممكن ما تقومش، ممكن تصيبك دعوة صالح. ويا مناس يا جماعة، والله سرد عنادهم أصيبوا بدعوات المظلومين، والله اللي قالوا كانسر، واللي اتدمرت حياته، واللي قالوا فشل مش عارف فين، واللي وعدد. أحيانا أنت بتشوف الظلمة صور لكن لا تدري خبرياهم ولا خفاياهم، ويظهر قدام الناس أنه قوي. اسمع اللي بقول لك عليه، أنت لا تدري حاله. كما اشتكى بعضهم لبعض الأئمة من أئمة السلف، نرى الظالمين يظلمون ولا نراهم يعاقبون في الدنيا، سبحان الله. فقال ابن القيم رحمه الله، من أشد أنواع العقوبات أن حرمهم الله من مناجاته. دي عقوبة جديدة قوي أنت مش حاسس بيها، قلب لا يذكر الرب جل جلاله. تعرف حرمه بأيه؟ قلب ضيق، قلب مظلم كالبيت الخارب، وانت بتقول يا الله، وبتضع جبهتك على التراب لعظمته. شوف المنة اللي انت فيها بقى، هم وان حصلوا الدنيا في ضيق، وانت وان منعت منك الدنيا ايها الموحد في ساعة الايمان، ان عندك مسائل ايمانية، ماذا يصنع بي اعدائي؟ فلا تلتفت، لا تلتفت. شيخنا انت احيانا بتحضر من الجواسيس عشان خايف عليهم مش منهم، ده انا عايزهم ربنا يمن عليهم بالهداية حتى لا يحرموا الدنيا والآخرة. فدائما بحضر لي حبا وخوفا على من يجالسنا. يا مسكين يا مسكين، قل له كده تجسس على ايه؟ تجسس على ايه؟ على اخيك المسلم. لمصلحة مين؟ لمين؟ لمصلحة مين؟ سألت نفسك لمصلحة من؟ فاحنا عندما نحذر خايفين عليك، بحبك، بقول لك كيف تصاحب الناس الطيبة دي ولا تتأثر؟ يبقى مصيبتك مصيبة. يمكن اللي بعيد خالص ده يمكن نلتمس له عذر انه ما سمعش، وممكن يكون له حجة، ما تعلمتش يا رب وما كنتش اعرف. انما اللي جه في وسطنا ده شافنا بنصلي وبنقرأ القرآن وبنعلم القرآن وبنعلم السنة وبنذكر الناس الخير وبنجتمع على طعام طيب، ندعو لأخ عنده عقيقة، نزور أخ مريض، نشيع جنازة، ندعو المتوفى، نتحرك للدين. يا مسكين يا مسكين، ماذا بهاك؟ وكان المنافقون يجلسوا مع النبي والنبي كان يذكرهم ويعلمهم الإيمان، وتنزل آيات النفاق فيهم قاعدين. هل استجابوا؟ ما استجابوش. والقرآن يحكي لنا قصصهم ليه؟ عشان نعتبر من حالهم فننتبه لهذا الأمر. إذن لابد من الوفاء بالعهد عشان تحيا حياة الإيمان والصدق، علشان يكون قلبك في قوة، قوة أهل الإيمان، فيرهبك الغير. والله إن المؤمن حقا مرهوب من أعداء الدين، مرهوب. الله نصر نبيه بالرعب مسيرة شهر. شفت الإيمان ماذا يصنع؟ قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وعشان تعرف إنه مرهوب، لماذا يجيشون حوله تلك الجيوش من مراقبين وجواسيس؟ مرهوب عندهم الإيمان، قوة الإيمان. فشوف من خصائص النبوة، نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا فكر فقط في غزو مكان قبلها بشهر، في سلاح يتقدم، سلاح الرعب يزلزل قبل أن يصل إليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك كل من صار على درب النبوة وتمسك بالإيمان الكامل والصدق مع الله، أرهب الله منه أعداءه، يخشونه ويخافونه. إذن الشاهد، عليك أن توفي بعهدك مع ربك، واعلم أنه ناصرك ومؤيدك، وخاذل من يعاديك. دي واحدة. طيب، عليك أن توفي بعهودك مع الخلق بحسن المعاملة، بأمرهم بمعروف، بنهيهم عن منكر، بنصيحتهم، بالصبر على الأذى منهم. دعاه لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى لابد أن تبين الحق ولا تجامل ولا تداهن. فإن جاملت أو داهنت خلفت العهد مع الخلق، أنت خنتهم. يعني هؤلاء الذين يعترضون على بعض العلماء والدعاء أنهم يقصون عليهم في النصيحة، يا مسكين اشكر لهم لأنه يؤدي حقك أنت. ده حقك عليه أنه يقص عليك، إذا انحرفت. ألا تريد أن يوفي معك بالعهد الذي أخذه الله عليه تجاهك؟ أنت ليك حق علي، أنت أمانة بين إيديك، فكيف أؤخر عنك البيان عن وقته؟ تبقى خيانة. يبقى لابد أن نوفي بعهودنا مع الخلق علشان نحصل سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما دمت من المسلمين فلابد أن تنصح للمسلمين، ولابد أن تأمر المسلمين بكل معروف، ولابد أن تنهى المسلمين عن كل منكر. يبقى هنا في بداية الآية، فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يا رب نعوذ بك من قساوة القلب، لأن من قساوة القلب ألا يتأثر بموعظة وألا ينتفع بخير. أيضا بك اللهم من ذلك. من صفاتهم أيضا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أمر خطير جدا أن تحرف منهج ربك وأن تكون بلي أعناق النصوص لتلائم هواك، وإن لم تأتي على هواك رفضتها. ونسوا حظا مما ذكروا به، سبحان الله. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم، إلا قليلا منهم، يعني الغالب منهم يمكر بك ويريد القضاء عليك وعلى دعوتك. يبقى دي صفات مين؟ صفات اليهود وبني إسرائيل. اوعى تكون شبيها بصفاتهم، تريد التخلص من الدعوة والضيق على الدعاء، ويستغلك أعداء الإسلام في ذلك. عشان إيه؟ فتات من الدنيا وعرض من الدنيا، قليل. يا مسكين دي لقمة عيش بتكفي، سندوتش دونر بثلاثة يورو ونص بيكفي، تعال نجيب لك السندوتش. ولا تأكله على موائد اللئام. عربي يعمل لك طاجن، صح يا عربي؟ خايب، ضيعت دينك بدنيا غيرك مسكين. عشان ايه؟ شوف القرآن يقول النبي ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. طب رغم المكر ده والكيد ده، فاعف عنهم واصفح. الله، يريدون قتل النبي، اعف عنهم. طيب واصفح عنهم. قال قتادة أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. مادام في قتال بقى واعتداء، أذن لكم بالمواجهة، لكن شوف في الأول فاعفوا عنهم واصفح. ده منهج الأنبياء. ثم ختمت الآية بقوله إن الله يحب المحسنين، كن منهم يا محمد. هو سيد المحسنين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا الأمر سيدنا النبي أمر للأمة، فاعفوا عنهم واصفح. اعفوا واصفح. نعم يا أسامة، أطلت عليك.
Also, meine lieben Geschwister, machen wir nun weiter heute, inshallah, mit der dritten Stufe, mit der dritten Rangstufe der zweiten Grundlage, und zwar mit dem Ihsan. Und hier geht es darum, seine Taten, all die Taten, die man vollbringt, zu verbessern. Also es geht um eine Verbesserung der Taten mit dem Ihsan, mit dem Verzeihen und mit dem Üben von Nachsicht. Also es geht darum, seine Taten zu verbessern mit Hilfe des Ihsans, mit Hilfe des Verzeihens, also des Vergebens, und mit Hilfe des Ausübens der Nachsicht, also Nachsicht auszuüben. Und hier basiert diese Sache auf einem gewaltigen Vers in Surat al-Ma'idah, Vers Nummer 13. Ich lese den erstmal auf Deutsch vor. Dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Sie verdrehen den Sinn der Worte und sie haben einen Teil von dem vergessen, womit sie ermahnt worden waren. Und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren, bis auf wenige von ihnen. Aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Gewiss, Allah liebt die Gutes Tuenden. Also dieser Vers ist sehr, sehr wichtig, den sollte sich jeder merken. Surah 5, Al-Ma'idah, Vers Nummer 13. Hier in diesem Vers zeigt Allah bestimmte Eigenschaften der Söhne Israels. Und sie brachen ihr Abkommen. Also, dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, also ihr Versprechen, ihr Abkommen, welches sie hatten, brachen sie. Und somit kam oder überkam sie eine Strafe. Und was war diese Strafe? Diese Strafe ist, dass Allah sie verflucht hat, ja, dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Also der Fluch Allahs und die Härte des Herzens. Okay? Und was war ihr Abkommen? Was ist überhaupt das Abkommen eines jeden Einzelnen von uns? Das Abkommen ist, erstmal den Tawhid zu verinnerlichen, den Tawhid auch zu praktizieren, den Monotheismus gegenüber Allah und die Gebote gegenüber Allah zu befolgen und die Verbote zu vermeiden. Das ist unser Abkommen, welches wir mit Allah haben. Und die Strafe, die über sie oder die sie überkam, die Härte des Herzens, subhanallah, möge Allah uns davor bewahren. Denn wie wir wissen, wurden wir aus zweierlei Materien sozusagen erschaffen oder aus zweierlei Grundlagen sind wir erschaffen worden. Zum einen sind wir aus was Materiellem erschaffen worden und aus was Spirituellem. Das Materielle hier ist At-Tin, also Lehm. Eine Mischung aus Wasser und Erde. Eine Mischung aus Wasser und Erde, also At-Tin, Lehm. Daraus wurden wir erschaffen, das ist das Materielle. Und das Spirituelle ist unsere Seele. Ar-Ruh, das wir bekommen haben von Allah, das ist das Spirituelle. Und wie wir sehen, Lehm besteht aus Wasser und Erde. Und es gibt Menschen, die nun einen größeren Anteil an Erde haben, sodass sie verhärtet werden. Ihr Herz wird hart. Das heißt, sie sind nicht mehr weichherzig. Sie sind nicht mehr weichherzig. Sie sind nicht mehr flüssig. Also sie sind nicht mehr gut und sie werden hart. Okay, sie werden verhärtet, wenn der Anteil an Erde größer ist als der Anteil an Wasser. Und genauso, wenn der Anteil an Wasser größer ist, dann ist es genau andersherum. Dann sind die Herzen weich. Dann sind die Menschen gutmütig, gutherzig und so weiter und so fort. Und genauso über die Seele, über das Spirituelle, darüber gibt es kein Wissen. Ja, wie es Allah auch im Koran sagte. Und sie fragen dich über die Seele. Sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn. Und wahrlich, es wurde nur wenig Wissen gegeben. Oder wahrlich, nur wenig Wissen wurde den Menschen gegeben. Im Allgemeinen kann man also ganz klar sagen, diejenigen, die sich an das Abkommen halten, also die Gläubigen, bei denen ist eigentlich jede Angelegenheit gut. Sie haben keinerlei Problem. Es gibt nämlich einen Hadith des Propheten Muhammad SAW, der auch sehr, sehr wichtig ist, in dem er spricht über die Gläubigen, dass wenn den Gläubigen etwas Gutes passiert, so dankt er. So dankt er für das Gute, was ihm passiert. Und das ist gut für ihn. Und wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, wenn ihm etwas Schlimmes widerfährt, so übt er Geduld. So zeigt er Geduld und das ist auch gut für ihn. Das heißt, sowohl als auch ist für den Gläubigen jede Angelegenheit gut und nützlich. Jede Angelegenheit, sowohl das Gute als auch das Schlechte. Und wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, so ist dies, wie wir wissen, eine Prüfung, die von Allah gegeben worden ist. Das heißt, die Leute des Glaubens, die Leute des Imans, besitzen eine vollkommene Glückseligkeit in ihren Herzen. Aber es kann sein, dass manchmal eine Unachtsamkeit kommt, also die Raffler, wenn sie kommt. Deshalb muss man immer achtsam bleiben bezüglich dieser Sache, immer wach bleiben. Genauso ist es, wenn man sagt, dass einem etwas Gutes passiert. Ja, sollte man achtsam bleiben und nicht einfach das hinnehmen, sondern man sollte für diese Gabe, die einem gegeben worden ist, sollte man Allah auch danken. Es ist zum Beispiel ein Beispiel jetzt. Wenn du jetzt einem bedürftigen Menschen, einem armen Menschen hilfst, wenn du einem bedürftigen Menschen Essen gibst oder irgendwie sowas, dass du ihm in irgendeiner Angelegenheit hilfst, so spürst du ein Glück, ja, da spürst du Glückseligkeit sozusagen. Du spürst dich glücklich, dass du einem Bedürftigen sozusagen auf dem Wege sozusagen geholfen hast. Und das ist diese Gabe, die du hast. Das ist eine Gabe, die man hat, dass man, nachdem man das macht, die Glückseligkeit Allahs oder die Zufriedenheit Allahs auch spürt. Denn indem du den Bedürftigen geholfen hast, ist Allah wiederum zufrieden mit dir. Und dein Herz wird weich. Das merkt man direkt. Das Herz wird dann weich und das Herz, man wird gutmütiger, man fühlt sich viel ruhiger. Es kommt eine Ruhe, eine innere Ruhe auf dich herab. Das ist dieser Ausmaß oder was passiert, wenn du Allah dankst dafür, was er dir gegeben hat. Denn er ist derjenige, der dir die ganzen Gaben gegeben hat und so weiter und so fort. Und wenn du den Bedürftigen damit hilfst, zeigst du deine Dankbarkeit Allah gegenüber und somit kommt die innere Zufriedenheit oder die Zufriedenheit Allahs kommt über dich herab. Deshalb gibt es eine sehr bekannte Aussage, in der gesagt wird, dass wenn die Könige, das ist ein Gelehrter, der das gesagt hat, wenn die Könige wüssten, wie glücklich und zufrieden wir sind, so würden sie uns für dieses Glück und für diese Zufriedenheit mit Schwertern bekämpfen. Mit Schwertern würden sie uns bekämpfen. Also es geht darum, das Abkommen, welches wir gegenüber Allah haben, einzuhalten. Das Abkommen, wie wir eben gesagt haben, und dieses Abkommen auch nicht zu brechen. Jetzt mal eine Frage an jeden Einzelnen. Angenommen, dein Firmendirektor oder irgendein Chef oder irgendjemand Wichtiges, der eine hohe Position hat, ruft dich an und sagt, ja, wir treffen uns morgen um 7 Uhr. Du musst da sein. Nicht irgendein Abteilungsleiter, sondern wirklich der Chef persönlich will dich sprechen. Um 7 Uhr morgens. Willst du dich dann irgendwie verspäten? Kann sein, du kommst sogar um 6:30 oder um 6, damit du genau pünktlich da bist, wenn er kommt. Du wirst gut angezogen sein, parfümiert, ja, du wirst gut vorbereitet sein und dann wirst du kommen. Und wie ist es, subhanallah, guck mal, das Abkommen, welches du mit ihm getroffen hast, das hältst du zu Millionen Prozent, zu 100% hältst du das überein. Oder hältst dich an das Abkommen. Aber du hast ein Abkommen auch mit dem Herrn der Welten, mit dem König von Himmel und Erde, mit dem Majestätischen. Und jeden Tag hast du dieses Abkommen, dich 5-mal mit ihm zu treffen. 5-mal im Gebet. Und guck mal, subhanallah, selbst wenn du irgendwie nicht dazu in der Lage bist, selbst wenn du eine Entschuldigung hast, wenn du gerade was anderes zu tun hast oder so weiter, gibt es Erleichterungen, die er dir gegeben hat, um dieses Abkommen, dieses Versprechen einzuhalten. Ja, gibt es Entschuldigungen, die er dir gegeben hat und Erleichterungen. Und selbst wenn du es trotzdem nicht einhältst, also widerwillig, wenn du es dann nicht einhältst und dann um Vergebung bittest, vergibt er dir, subhanallah, das auch noch. Auch wenn du dich gar nicht daran hältst und dann um Vergebung bittest, vergibt dir Allah, subhanallah, und lässt dir Reue sogar zu. Jetzt mal, wie ist es dann mit dem Firmendirektor? Wenn du eine Minute zu spät bist, war es das für dich. Dann kann es sogar sein, dass dein Ansehen sinkt, dass er sauer wird, dass er wütend wird, dass er vielleicht gar dich nie wieder anspricht, dass er dir keine Chance mehr gibt, dich irgendwie zu verbessern oder aufzusteigen. Und es könnte sogar sein, dass es noch schlimmer ist, dass er sogar gegen dich vorgeht. Dass er irgendwas macht, das dann letztendlich zu deinem Nachteil ist. Guck mal, subhanallah, mit den Geschöpfen, wie die Sache ist und wie es mit dem Herrn der Welten ist, subhanallah, damit man das mal genau vergleicht, wie das ist. Also können wir ganz klar sagen, dieses Abkommen ist von gewaltiger Wichtigkeit und an diesem Abkommen sollte man sich zu 100% auch halten. Deshalb, wenn der Scheich jetzt spricht und wenn er das alles jetzt sagt, dann ist es da, und das ist der Grund hierfür ist auch, damit die Leute rechtgeleitet werden, damit die Leute auf den richtigen Weg kommen. Weil wenn die Leute auf dem falschen Weg sind, dann suchen sie ihre Glückseligkeit auf andere Art und Weise. Und wenn man das mal vergleicht mit der Glückseligkeit, die ein Gläubiger besitzt, subhanallah, sieht man, dass diese Glückseligkeit komplett anders ist. Sie ist wirklich von wahrer Natur. Sie ist sozusagen, guck mal, subhanallah, jetzt beispielsweise Scheich hat eben gesagt, ja, man trifft sich, man verbessert sich auf der Religion, man versucht auf dem Wege Allahs die Religion zu verbreiten, man isst zusammen, man lacht zusammen, man treibt Sport oder sowas zusammen, man tut bestimmte Aktivitäten zusammen, um die Brüderlichkeit zu stärken und so weiter und so fort. Was ist mit den Ärmsten, die sozusagen dies nicht besitzen? Die Ärmste, die versuchen mit allen Mitteln und Wegen irgendwie auf dem falschen Wege diese Glückseligkeit zu erlangen und niemals vollkommen zufrieden sein werden. Immer, sie versuchen es immer weiter und pushen sich immer noch nach oben, aber sie kommen nie zu einem Punkt, wo sie satt sind, wo sie komplett zufrieden sind. Deshalb, diese Ärmsten sollten, und deshalb spricht auch der Scheich damit, die Leute vielleicht dann etwas bekommen und dann von Allah rechtgeleitet werden. Deshalb kann man auch ganz klar sagen, dass diejenigen, die diesen Glauben haben, die haben eine bestimmte Kraft. Sie sind subhanallah kraftvoll. Und sie haben eine Ehrfurcht. Die Leute, die diese Kraft sozusagen nicht besitzen, haben eine bestimmte Ehrfurcht ihnen gegenüber. Guck mal, so sehr, dass der Prophet Muhammad einen Monat lang anhand dieser Furcht, die Leute ihnen gegenüber hatten, anhand dieser Ehrfurcht, dieser Angst sozusagen, dieser subhanallah Ehrfurcht kann man sagen eigentlich, haben die Leute sich ihm nicht mal genähert, wo er subhanallah, das war ein Zaum, welches die Leute davon abhielt, gegen ihn sozusagen vorzugehen. Und jeder, der auch seinem Wege folgt, jeder, der dem Wege des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, wird auch diesen Zaum erlangen und wird auch dieses Privileg auch bekommen, einfach von den Feinden oder von den anderen sozusagen abgeschottet zu sein. Das heißt, das ist das Abkommen, welches du Allah gegenüber hast. Aber du hast auch ein Abkommen den Menschen gegenüber. Ein Abkommen den Geschöpfen Allahs gegenüber. Und zwar ist dieses Abkommen, dass du die Wahrheit verkündest. Dass du zum Guten aufrufst, ja, und dass du zum Schlechten sozusagen, dass du das Schlechte versuchst, dagegen nicht dazu aufrufst und zum Guten aufrufst. Und deshalb, wenn der Scheich beispielsweise sauer wird oder wütend wird oder mal laut mit dir oder und so weiter und so fort, dann darfst du nicht denken, dass im Grunde genommen ist das dein Recht. Es ist dein Recht, dass der Scheich vielleicht mal wütend oder sauer wird. Dein Recht ist es. Wie wir eben gesagt haben, das Abkommen, welches der Mensch gegenüber den anderen Menschen hat. Das ist das Recht, welches du auch ihm gegenüber hast. Und du bist ein anvertrautes Gut von einem Gelehrten. Deshalb muss er dieses anvertraute Gut auch wahren und auch die Rechte seinem anvertrauten Gut gegenüber auch geben. Das ist wichtig, subhanallah. Also du bist ein Muslim, ja, um das mal zusammenzufassen, du bist ein Muslim und genauso solltest du dich auch verhalten und genauso solltest du auch den anderen Muslimen helfen. Ja, in jeder Art und Weise. Also jetzt in religiöser Art und Weise, dass du ihnen das Gute gebietest und auch das Schlechte verbietest. Dann geht es weiter, das ist nur das Abkommen, ja, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Und jetzt kommt's, konzentriert euch, inshallah. Sie verdrehen den Sinn der Worte. Also sie entstellen die Worte von ihrer rechten Stelle. Und sie haben einen Teil von dem vergessen, womit sie ermahnt worden waren. Woran sie erinnert worden waren. Und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren, bis auf wenige von ihnen. Also, was kann man hierzu sagen? Verrat, das ist der Stichpunkt. Verrat, das ist sozusagen der Stichpunkt. Also, man sollte durch den Verrat, welches du vielleicht von den Menschen oder so erfährst, dass sie ihr Abkommen sozusagen nicht halten, solltest du nicht in einen Trauerzustand fallen. Du solltest aufpassen, dass dich das nicht aus dem Konzept bringt, dass du nicht traurig wirst oder dass du vom Weg irgendwie abweist und so weiter. Denn subhanallah, so Menschen wird es sozusagen immer geben. Ja? So geht es eigentlich, gibt es so Menschen immer wieder. Und guck mal, subhanallah, für was sie dich eigentlich verraten. Sie verraten dich, oder sie verraten allgemein, sie brechen ihr Abkommen für die Dunya. Das heißt, sie verkaufen ihr Jenseits für das Diesseits. Und was brauchst du eigentlich im Diesseits? Mal nur so, was brauchst du? Der Scherer hat eben gesagt, vielleicht einen Döner am Tag und das reicht. Mehr brauchst du nicht. Brot und Wasser und das war's. Also dieses Materielle, das ist wenig, was ein Mensch sozusagen, das Minimale, was er irgendwie braucht. Aber das Allerwichtigste, das größte Gut, das ein jeder anstreben sollte, ist das Jenseits. Dort die komplette Glückseligkeit auch zu bekommen. Und jetzt kommt's, meine lieben Geschwister, guckt mal, was die Antwort darauf ist, auf die Verräter. Und mit Verrat, das sind Menschen, die zum Beispiel sogar den Propheten umbringen wollten und so weiter und so fort. Die gegen ihn vorgingen. Ja? Und wie spricht dann Allah darüber? Was sagt Allah? Aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Selbst gegen die den Propheten irgendwie was Schlechtes wollten, die ihn umbringen wollten, subhanallah. Selbst da, subhanallah, was das angeht. Und das, da sagt ein Gelehrter, also der, ich habe mir den Namen eben nicht notiert, aber dass dieser Vers oder diese Aussage, also der Vers von Allah hier, ist ein Ersatz für einen anderen Vers in Surat al-Tawbah, wo gesagt wird, tötet diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Das ist sozusagen der Ersatz. Also hier, und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren, bis auf wenige von ihnen, aber verzeihe ihnen. Aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Und das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und somit ist es auch wiederum ein Befehl für uns. Somit ist es dann auch ein Befehl für uns. Ist das okay? Am besten stellst du die Frage später, inshallah.
Ich habe das nicht verstanden.
Ja? Was hast du nicht verstanden?
Dass man jetzt Nachsicht üben soll und dann dieser Kerl
يعني الحكم ده
وما فهمش
منسوخ يعني اللي قتلك قتل بقى بدل ما يقتلوك قاتلوا قاتلوا الذين امنوا بالله يعني نسخ الحكم ده الغي بحكم اخر في سوره التوبه
يعني
هم كانوا يريدون قتل النبي فربنا امر بالعفو الاول
نعم
وبعد كده نسخ الحكم ده وقال اذا قتلوا قتلهم
نعم Also es geht darum, guck mal, den Vers, den wir jetzt hier erwähnt haben, dass selbst wenn die Menschen gegen den Propheten vorgehen, ihn umbringen wollen und so weiter und so fort, dass er trotzdem verzeihend sein soll. Verzeih ihn und übe Nachsicht. Okay? Aber dann kommt der Vers, der diesen Vers ersetzt, in Surat Tauber, wo gesagt wird, tötet diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Das ist dann der nächste Schritt sozusagen. Also der Ersatz von diesem Vers. Und das ist, wie gesagt, ein Befehl für den Propheten und somit auch für die Gläubigen. Somit alles für...
Okay. Verstand? Okay.
Genauso ist es, dass derjenige, der nicht vergibt, dass demjenigen, der nicht vergibt, auch nicht vergeben wird. Derjenige, der nicht Nachsicht übt, für den wird auch nicht Nachsicht geübt. Das sind wichtige Regeln. Dann geht es weiter, und zwar... bezüglich des Ihsans wieder. Angenommen, dein Telefon und alles drum und dran, was du besitzt, ja, das Telefon und so weiter, und die Leute beobachten dich, alles wird abgehört und überprüft. Was würdest du dann machen? Was würdest du machen, wenn dein Handy, wenn alles mögliche, was du überhaupt, vielleicht sogar Kameras bei dir installiert werden, und genau überprüfen, was du machst. Du wirst genau abgehört. Was würdest du machen? Du wirst genau aufpassen, du wirst jedes Wort genau wiegen. Du würdest genau aufpassen, was du sagst. Und du würdest nicht mit irgendwem auch irgendwas unternehmen. Du würdest nicht mit irgendwem dich irgendwie irgendwo hinbegeben. Und nicht jeder würde deine Wohnung betreten. Ja, das könnte sein, dass derjenige ein bisschen, ja, nicht so ganz gut ist, und dann wird das wiederum auf dich übergehen. Und guck mal, Allah ist derjenige, der hört. Und derjenige, der sieht, allhörend und allsehend ist. Und warum passt du dann hier nicht auf? Warum passt du dann in dieser Sache nicht auf? Warum guckst du nicht, mit wem du befreundet bist? Mit wem du dich immer bewegst? Und die Engel sind diejenigen, die alles Mögliche aufschreiben, was du gerade begehst. Und diese Angst, die du einfach hast vor Geschöpfen, und dieser Mangel an Angst, welches du vor dem Schöpfer hast, subhanallah, das ist eine gefährliche Sache. Beim Gläubigen ist es genau andersherum. Denn er sagt, was soll das Geschöpf mir überhaupt antun? Was soll mir überhaupt passieren? Für ihn ist die erste Stelle ist, was Allah über ihn denkt. Guck mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat in einem Hadith, von den 40 Hadith in Nawiyah, von Abdullah ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden, der gesagt hat, ich war eines Tages hinter dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und er sagte, ja, jetzt sprach der Prophet, sprach mit ihm und sagte, O Jüngling, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Wenn du bittest, dann bitte von Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die gesamte Gemeinschaft, wenn sie sich versammelte, die in einer Sache zu nutzen, sie dir nur dann in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie sich versammelte, dir in einer Sache zu schaden, sie dir nur dann etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibfedern sind hochgehoben und die Seiten getrocknet. Dieser Hadith ist anhand der Zeit genau, dass man sich an Allah wendet und nicht an die Geschöpfe Allahs. Und genauso Sheikh al-Islam, was sagte Sheikh al-Islam? Sheikh al-Islam sagte, was sollen die Feinde mir überhaupt anhaben? Ja? Wenn sie mich wegsperren, dann bin ich sozusagen in Einsamkeit mit Allah. Dann befasse ich mich noch besser mit der Religion Allahs. Dann kann er sich nur noch mit Qiyamul Layl befassen, kann er Koran lesen, dann ist er in so einem Zustand der kompletten Einsamkeit. Ja, das Wort übersetzt habe ich kein richtiges Wort, aber man versteht das, dass man sich irgendwie abschottet von allem anderen, dass man nur noch mit Allah ist. Und dann sagt er, wenn sie mich verbannen, angenommen sie verbannen ihn, ja, dann bin ich frei, dann habe ich die vollkommene Freiheit, dann kann ich einen angucken, mal schauen, die Erde, wie breit sie ist. Die Erde ist breit. Das heißt, man kann sich bewegen, man kann sich irgendwo anders hinbegeben und dort Allah weiter dienen zu Allah. Die Erde ist breit. Dann kann ich an einen anderen Ort gehen und wenn sie mich umbringen, ja, wenn sie den Tod, sozusagen, wenn sie mich töten, dann ist das eine Shahada fi Sabilillah. Das Subhanallah, guck mal, so dachte Sheikh al-Islam. Und guck mal, die Menschen, was sie dann auch früher gemacht haben, wenn sie irgendwo hingereist sind und sie einen Ort oder irgendeinen Ort sahen, der sozusagen wenig bewohnt war, wo selten jemand war, was haben sie gemacht? Sie sind angehalten, sind runter und haben dort zwei Einheiten gebetet. Zwei Rakat, damit am nächsten Tag gesagt wird, damit der Ort, an dem er gebetet hat, für ihn sozusagen fürspricht, dass er dort gebetet hat, diese zwei Einheiten. Das heißt, der Glauben, der festigt letztendlich dieses Verständnis. Ja, und deshalb, subhanallah, guck mal auch. Ibn Qayyim, rahimahullah, sagte, oder er wurde einmal gefragt, Ibn Qayyim, rahimahullah, wurde einmal gefragt und ihm wurde gesagt, ja, was ist mit den Ungerechten, mit den ungerechten Menschen, die nur Unrecht sozusagen verbreiten in diesseits und so weiter und so fort. Warum werden sie denn in diesseits niemals bestraft? Warum werden sie nicht bestraft? Und guck mal die Antwort von Ibn Qayyim rahimahullah. Was sagte er? Er sagte, die größte Strafe, die sie überhaupt haben, ist, dass sie Allahs Nähe gar nicht spüren. Sie haben diese Sache überhaupt gar nicht. Guck mal, diese Sache, dass du betest, dass du Qiyamul Layl hast, dass du diese Nähe allgemein zu Allah, guck mal, du kannst deine Stirn jetzt auf den Boden setzen, subhanallah, vor Furcht und vor, subhanallah, Demut, vor dem Herrn der Welten, vor Allah, subhanallah. Diese Sache hast du. Und diese Sache haben diese ungerechten Menschen haben nicht. Ihr Herz ist komplett demoliert, ist zerstört. Sie haben, subhanallah, null von dieser Sache. Okay? Also die Herzen sind zerstört.
كنت أود أن أواصل مع العفو والإحسان وآيات من سورة آل عمران ولكن ضاق بنا المقام فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع تفاضل الأعمال بالنسبة للإحسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك